Ich bin jetzt mittlerweile 47 Jahre verheiratet. 14 Jahre war ich in dieser Ehe ohne den Herrn. Und 33 Jahre bin ich verheiratet mit meiner Ehefrau im Herrn. Gibt es da einen Unterschied? Der Unterschied könnte nicht größer sein. Die ersten 14 Jahre hätte ich niemand erklären können, was Liebe bedeutet. Ich war in einem Elternhaus aufgewachsen, wo das Wort Liebe nie vorkam. Ich habe es nie gehört. Ich war unfähig, im Grunde den Satz auszusprechen zu meiner Frau: Ich liebe dich. Das klingt merkwürdig, ne? Mein Leben war davon geprägt, dass ich im Zentrum stand. Und ich brauchte meine Frau dazu. Und seit dem Tag der Wiedergeburt hat sich etwas vollständig verändert. Natürlich war das auch ein Prozess, aber ich konnte dann von Herzen sagen: Ich liebe dich. Und deshalb spreche ich sehr gern über dieses Thema der Ehe, weil es etwas so Fundamentales ist. Die Ehe ist die kleinste Zelle der Gemeinschaft, die innigste Zelle der Gemeinschaft. Und das ist das, was Gott von Ewigkeit her geschaffen hat. Und ich bin so froh und dankbar, dass junge Leute hier sind, die noch nicht verheiratet sind und die ganz anders in die Ehe gehen, wie ich das gegangen bin. Und deshalb sind solche Abende wichtig. Ich habe das nie gehört. Ich war sogar viele Jahre, dank John Christ, bis ich zum ersten Mal ein Thema über Ehe gehört habe. Und bevor ich aufgefordert wurde, einmal über Ehe zu sprechen. Und ich mache es sehr gern. Aber in Liebe in die Ehe zu gehen, ist das eine. In Liebe die Ehe zu vollenden, ist das andere. Ich lese euch mal einen Text, den ich vor vielen Jahren gelesen habe. Gibt es etwas Schöneres im Leben als ein Mann und eine Frau, die einander an reinen Händen halten und sich mit reinem Herzen auf dem Weg der Ehe begeben? Kann es etwas Schöneres geben als junge Liebe? Und die Antwort lautet: Ja, es gibt etwas Schöneres. Das Wunder eines alten Mannes und einer alten Frau, die diesen Weg gemeinsam bis zum Ende gehen. Ihre Hände sind schon runzlig, aber immer noch halten sie aneinander. Ihr Gesicht ist faltig, aber noch immer strahlen sie. Ihre Herzen sind alt und müde, aber immer noch schlagen sie stark in der Liebe zueinander. Ja, es gibt etwas Schöneres als junge Liebe, alte Liebe. Und das ist etwas Wunderbares, was hier steht. Und ich kann sagen, je länger ich mit meiner Frau verheiratet bin, umso mehr schlagen die Herzen füreinander. Und ich kann auch sagen, dass ich 14 Jahre als Ungläubiger eigentlich eine gute Ehe geführt habe, weil meine Frau immer das getan hat, was ich wollte. Aber jetzt, seit ich Christ bin, hat sich etwas Grundlegendes verändert, nämlich wie man einander liebt. Und das ist wunderbar zu wissen, es gibt eine Liebe. Ich bin einmal in einem Zug, gehört vielleicht nicht zu dem Thema, aber in einem Zug habe ich einer Frau ein Zeugnis gegeben von mir und dann hat sie mich massiv angegriffen, verurteilt und ist laut geworden. Und das Abteil war voll mit Menschen. Alle haben zugehört. Ich konnte mit Überzeugung aufstehen, das Gespräch beenden und ich habe ihr gesagt: Nehmen wir mal an, es würde keinen Gott geben. Die Bibel ist nicht wahr. Aber seit ich die Bibel lese und seit ich gerettet bin durch das Blut Jesu Christi, habe ich zwei Dinge in meinem Leben erfahren: Liebe und Frieden. Und genau das offenbart sich dann auch in der Ehe. Matthäus Kapitel 19. Natürlich kennen wir alle diese Gedanken, die im Wort Gottes stehen. Matthäus 19, Vers 4. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist der Gedanke Gottes von Anfang an. Er, der Schöpfer, hat Mann und Frau geschaffen, damit sie gemeinsam miteinander diesen Weg gehen. Und wir haben eben schon gehört, Mann und Frau sind die irdische Darstellung der Gemeinde Jesu Christi. In der Ehe wird genau das offenbar, die Liebe zwischen zwei Menschen. Und diese Liebe zwischen zwei Menschen offenbart die Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde. Und dort gibt es einen Verantwortlichen und jemand, der sich unterordnet. Das ist genau das Bild, das in der Gemeinde offenbar wird. Und genau deshalb ist die Ehe heute so angegriffen. Der Feind will zuerst einmal die Ehe zerstören und damit zerstört er auch langfristig die Gemeinde Jesu Christi. Man könnte ja sagen, wenn doch zwei Menschen, die an Jesus Christus glauben, zwei Menschen, die sich einander lieben, zwei Menschen, die gebetet haben für den richtigen Ehepartner, die vor den Herrn getreten sind und dann in die Ehe gehen, das müsste doch eine perfekte Ehe sein. Ne? Die müssten eigentlich alle Tage ihres Lebens glücklich und zufrieden sein. Aber wir kennen die Realität. Wir alle kennen die Realität, dass es in jeder Ehe früher oder später Probleme gibt, Missverständnisse gibt, Spannungen gibt, aber leider auch manchmal Streitigkeiten gibt und sogar Trennungen. Und heute mehr als jemals zuvor. Und wie immer, alles begann im Garten Eden. Also Adam und Eva sind eigentlich die Schuldigen. Ne? Sie waren die ersten zwei, die Konflikte hatten. Warum hatten sie Konflikte? Warum? Weil beide nicht den Willen Gottes getan haben. Und genau das ist das Problem bis heute von uns. Adam und Eva lebten doch in einer vollkommenen Umgebung, in einer vollkommenen Harmonie mit Gott. Und beide waren vollkommen geschaffen ohne Sünde. Aber nachdem die erste Sünde geschehen war, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, gab es den ersten Konflikt. Und worin stand der erste Konflikt? 1. Mose 3, Vers 12. Der erste Konflikt zwischen zwei Menschen, die Gott geschaffen hatte. Da steht, da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Der erste Konflikt. Hier sagt Adam ganz deutlich, die Eva war es doch, oder? Ja, aber die Eva hast doch du mir gegeben. Hättest du mir die Eva nicht gegeben, wäre es nicht passiert. Hier schiebt der erste Mensch die Schuld weg. Adam war verantwortlich und er wollte es auf seine Frau schieben. Und damit begann der erste Konflikt zwischen zwei sich liebenden Menschen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Seit diesem Tag gibt es Konflikte. Kapitel 3, Vers 16, da steht geschrieben: Und die Frau, unser Frau sprach: Herr, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Wunderbar, gell? Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Ist auch wunderbar, wenn die Frau Verlangen zu mir hat. Das klingt gar nicht, wie wenn das irgendwie negativ wäre. Er aber soll über dich herrschen. Was bedeutet das? Was ist denn dieses Wort Verlangen? Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Was bedeutet denn das Wort Verlangen? Die Herrschaft über was erstreben. Die Frau will seit diesem Augenblick herrschen über den Mann. Aber der Mann soll über sie herrschen. Kapitel 4, Vers 6. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das Verlangen der Sünde steht hier. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Sie will die Herrschaft über Kain bekommen. Und genauso will die Frau die Herrschaft über den Mann erreichen. Aber er soll über sie herrschen. Damit begann der Konflikt. Und die feministische Bewegung hat es geschafft, dass die Frau immer mehr herrscht über den Mann. Nur ein ganz kurzer Hinweis darauf. Das heißt, seit dem Tag steht die Ehe unter diesem Problem, dass die Frau Herrschaft erlangen will und der Mann will herrschen über sie. Und jetzt könnten wir durch die ganzen Jahrhunderte gehen, was da in den verschiedenen Kulturen alles geschehen ist. Ehekonflikte, woher kommen sie eigentlich? Ne? Dieser Ort der Ehe sollte der Ort sein, wo die Liebe Gottes offenbar wird. Wo es offenbar wird, dass zwei Menschen sich von ganzem Herzen lieben und der eine für den anderen das Beste will. Das ist eigentlich der Zielgedanke Gottes. Aber wo ist das Problem? Zwei Menschen, die wiedergeboren sind, in den Geist Gottes haben und im Herrn heiraten, müssten eigentlich ein Leben führen können unter der Autorität Gottes, dass das wirklich ein Ort ist, wo sie glücklich und zufrieden sind. Aber es gibt auf der ganzen Erde keine zwei Menschen, die so perfekt zueinander passen, dass es niemals ein Problem gibt. Warum? Weil jeder von uns ganz bestimmte Eigenarten hat, ganz bestimmte Charaktere hat, ganz bestimmte Verhaltensweisen hat, wo man sich aneinander stößt und reibt. Das ist normal. Solange man nur dabei ist, zu prüfen, ist das der richtige Ehepartner, solange man nur verlobt ist, sieht man sich nur ein paar Stunden. Aber sobald man verheiratet ist, die Ehe geschlossen ist, wohnt man plötzlich 24 Stunden unter dem gleichen Dach. Und dann stellt man etwas fest. Wenn man das gleiche Zimmer teilt, aus dem gleichen Glas vielleicht manchmal trinkt und jetzt alle Gewohnheiten Tag für Tag mitbekommt, ist es unvermeidlich, dass ich sehe, oh, das habe ich ja noch nicht gewusst. Also mein erster Schwiegersohn, als er damals meiner Nadine den Antrag gemacht hatte, dann haben wir beide auch ein Gespräch geführt und dann hat er mir erzählt, was ihm bei der Nadine aufgefallen ist. Da habe ich gedacht, oh, völlig erstaunlich. Ich kenne noch ein paar andere Seiten. Dann fragte ich meinen Schwiegersohn, ja Manfred, denkst du nicht, dass die Nadine auch ein paar negative Eigenschaften hat? Nee, niemals. Viele Jahre später habe ich ihn nochmal gefragt und er stand immer noch im gleichen Standpunkt. Natürlich wären bestimmt ein paar Dinge zu nennen, denn es gibt keinen Mensch, der perfekt und vollkommen ist, auch wenn er das so ausgedrückt hat. Aber in dem Moment, wo wir eng zusammenleben, erfahren wir, wie der Mensch wirklich ist. Und jetzt beginnt die Konfrontation. Jetzt geht es darum, wie gehe ich denn damit um? Und so oft sind es viele Kleinigkeiten. Schaut mal, ich habe so betont, 47 Jahre verheiratet. Und ich kann wirklich vor dem Herrn bezeugen, in den 47 Jahren, obwohl ich 14 Jahre ungläubig war, haben wir nur eine Ehekrise durchgestanden. Und das war kurz bevor ich zum Glauben kam. Und der Grund war wirklich nur der Glaube. Das war die erste und einzige echte Ehekrise. Und da bin ich wirklich dem Herrn dankbar. Aber viele, viele, viele Kleinigkeiten haben auch immer wieder Störungen in unser Leben gebracht. Warum? Obwohl zwei gläubige Menschen im Herrn in die Ehe gehen, gibt es im Zusammenleben Dinge, an denen wirklich wir Anstoß nehmen können. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich, wenn etwas offenbar wird? Wir dürfen nie vergessen, der eine ist vom Charakter eher ruhig und der andere eher temperamentvoll. Der eine kann mit Situationen so umgehen und der andere geht so damit um. Man sagt ja, den Frauen geht der Gesprächsstoff niemals aus. Und es gibt leider viele Männer, die können stundenlang schweigen. Wisst ihr, wie es mir manchmal geht, wenn ich jetzt nach 3 Wochen aus Kanada nach Hause komme? Dann fragt meine Frau, wie war es denn? Und was sage ich dann? Ich bin dann müde und der Kopf ist leer. Es war gut. Ja, was war denn gut? Ja, alles. Kennt ihr solche Gespräche? Das heißt, schon hier prallt doch was aufeinander, oder? Die Frau möchte gerne etwas wissen und ich will schweigen. Es ist nur eine Banalität, die leider, leider oft zu Ehekrisen führt. Man sagt ja, dass eins der größten Probleme in den Ehen tatsächlich die Kommunikation ist. Dass man zu wenig miteinander spricht. Aber ich kenne auch Ehefrauen, die sprechen so viel, dass der Mann gar nicht zum Sprechen kommt. Sie lässt ihm gar nicht den Raum zum Sprechen. Und wenn wir miteinander sprechen, geht es ja auch darum, will ich eigentlich verstehen, was der andere sagt? Möchte ich darauf reagieren, was der andere sagt? Wie oft redet man einfach aneinander vorbei? Das sind zum Beispiel Probleme, die es gibt. Der eine ist voller Energie und der andere sitzt tagelang daheim und liest ein Buch. Wisst ihr, meine Frau und ich haben auch ganz unterschiedliche Ausprägungen in unserem Leben. Meine Frau kann bis nach Mitternacht aufbleiben und lesen. Ich gehe am liebsten um 8 Uhr ins Bett. Dafür stehe ich morgens so früh auf, sie nicht. Das muss ja kein Problem sein. Aber das kann ein Problem werden. Diese Kleinigkeiten können Auswirkungen haben. Wir Männer können manchmal unsere Frauen überhaupt nicht verstehen. Wisst ihr warum? Sie legt doch viel Wert auf eine aufgeräumte Wohnung oder euer Haus. Da muss alles am richtigen Platz stehen. Mir ist doch das völlig egal. Ich kenne sogar einen Bruder, der gesagt, meine Frau könnte Kunststoffblumen aufstellen, das reicht mir vollkommen. Der Frau reicht das eben gar nicht. Warum soll ich eigentlich meiner Frau Blumen schenken? Die gehen sowieso wieder kaputt, oder? Deshalb ärgert sich manchmal der eine darüber, die Schuhe stehen lassen, Zahnpastatube offen, der Stuhl steht im Weg, das interessiert manche gar nicht. Meine Frau stört es einfach, wenn die Schublade quietscht oder wenn die Tür nicht mehr richtig zugeht. Ich habe da völlig andere Ideen. Dafür habe ich doch keine Zeit, um Tür zu reparieren, die quietscht, oder? Merken wir, dass solche Kleinigkeiten dazu beitragen können, dass die Gemeinschaft zwischen zwei sich liebenden Menschen plötzlich mit Störungen behaftet sind. Genau diese Dinge. Der Wasserhahn tropft, lassen doch tropfen. Scheinbar so banal und doch nicht banal. Und das ist das Problem. Warum? Weil man nicht richtig zuhört, wenn die Frau sagt, Wolfgang, der Wasserhahn tropft. Ich bin mit was völlig anderem beschäftigt. Was für Probleme treten manchmal in unserem Leben auf? Eine Realität ist absolut klar, oder? Das ist schon schwieriger. Mann und Frau leben oft in zwei völlig verschiedenen Welten. Wenn man eine Familie gründet und wirklich bereit ist, mehrere Kinder zu haben, dann hat man 3, 4, 5 Kinder und dann ist die Frau für die nächsten 10 bis 15 Jahre versorgt, oder? Sie hat dann mehrere Berufe, oder? Wie heißen denn die Berufe, die die Frau hat? Welchen Beruf hat die Frau? Jetzt bitte. Psychologin,
Krankenschwester.
Das sind einige Berufe. Ne? So, wo besteht jetzt die Gefahr? Sie lebt in ihrer Welt. Das ist ihre Welt. Das heißt, sie ist mit diesen Dingen beschäftigt. Und jetzt kommt der Mann nach Hause. Und dann freut sie sich riesig, dass endlich der Mann da ist und jetzt habe ich Gemeinschaft mit ihm. Nicht immer, ne? Und der Mann, der lebt in der Berufswelt. Und das ist seine Welt, in der er lebt. Und dann kommt die Gemeinde noch dazu, da ist er auch noch viel beschäftigt. Und dann leben zwei Menschen, die sich lieben, nebeneinander her. Der eine in seiner Welt und der andere in der anderen Welt. Irgendwann sind die Kinder groß und die haben sich gar nichts zu sagen. Weil sie haben ja in den letzten 15 Jahren auch nicht miteinander gesprochen. Oder nicht so gesprochen, dass man miteinander diesen Weg gegangen ist. Was ist die wichtigste Priorität der Frau? Nicht die Kinder. Nicht der Haushalt. Natürlich ist die wichtigste Priorität der Herr. Aber die wichtigste Priorität danach ist der Mann. Und für den Mann ist die wichtigste Priorität nicht der Beruf, sondern die Frau. Es ist manchmal ungemein schwer, aus dieser Welt auszubrechen und wirklich Verständnis zu haben für die Welt der Frau oder für die Welt des Mannes, was ihn beschäftigt, was ihn umtreibt. Und da gilt es wirklich von sich wegzuschauen, wie geht's dir denn? Anteil zu nehmen an der Welt des anderen. Wie oft kommt es vor, dass sich die Frau vernachlässigt fühlt? Wie oft kommt es vor, dass der Mann sich vernachlässigt fühlt, weil die Frau mehr Zeit mit den Kindern verbringt wie mit ihm? Natürlich, die Stundenzahl ist keine Frage, die ist den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Aber gibt es Momente, wo der Mann sich Zeit nimmt für die Frau und die Frau sich Zeit nimmt für den Mann, wirklich Zeit nimmt? Ich kann wirklich bestätigen, dass ich viel unterwegs bin. Aber ich kann genauso bestätigen, dass meine Frau eine unfassbare Angewohnheit hat. Ich bin viele, viele, viele Jahre, nachdem ich gläubig war, 1, 2 Mal in der Woche, manchmal nach Mitternacht nach Hause gekommen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, nicht einmal erinnern, dass meine Frau im Bett war. Sie hat immer auf mich gewartet. Sie ist manchmal eingeschlafen. Aber dann haben wir miteinander gesprochen. Einen unschätzbaren Wert. Sie hat wirklich Anteil genommen und ich habe Anteil genommen. Und ich kann vom Herrn bezeugen, es gibt bei uns in der Ehe so gut wie keine Probleme. Ich bin ein fehlbarer Mensch, sie auch. Aber wir haben Zeit füreinander. Ist es banal, wenn ich euch erzähle, dass ich seit ich in Rente bin, in der Pension bin, dass ich fast jeden Morgen mit meiner Frau einen Spaziergang mache oder mit dem Fahrrad fahre und dann in der Rewe gehe und einen Kaffee trinke. Banal, oder? Warum? Ich kann auch daheim den Kaffee trinken. Ja, aber daheim ist so viel, was an Arbeit uns an Arbeit erinnert, ne? Bei mir und bei ihr. Im Rewe sind wir allein, wir sitzen gegenüber, sprechen miteinander. Genau deswegen. Nicht ihre Welt und meine Welt, sondern unsere Welt. Darum geht's. Sind banale Dinge, oder? Ganz banale Dinge. Schaut mal, wir haben manchmal die Probleme, die auftauchen, dass wir Sorgen, Schmerzen, Enttäuschungen nicht miteinander wirklich teilen. Ich habe gerade eben noch mit meiner Frau telefoniert. Sie hatte einen Sturz vor kurzem. Habe ich sie schon wieder vergessen? Wie geht's dir? Wie ist es mit deinen Schmerzen? Scheinbar nur banal, ne? Und so wichtig. Wir haben manchmal, oder in einer Ehe kann es unterschiedliche Auffassungen über Kindererziehung geben. Es kann sein, und es leider, immer öfters hört man es, der Mann kümmert sich nicht um die Erziehung der Kinder. Soll es auch unter gläubigen Ehen geben. Man geht aus der Verantwortung raus. Und es ist so wichtig, dass wir Männer zu Hause Verantwortung übernehmen. Und die Frauen sind enttäuscht, wenn die Männer diese Verantwortung nicht übernehmen. Das heißt, wenn hier junge Männer sitzen, die noch nicht verheiratet sind, sie sollten sich gut überlegen, was Ehe bedeutet. Ich bin dann die Autorität in dieser Ehe. Ich habe eine Verantwortung für Gott in dieser Ehe. Gott wird mich eines Tages fragen, Adam, wo bist du? Wo warst du, als das passiert ist? Das heißt, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Es gibt immer wieder Konfliktfelder in jeder Ehe. Es gibt immer wieder vielleicht finanzielle Engpässe. Das sind genau diese Reibungspunkte. Oder es gibt Probleme auf sexuellem Gebiet. Das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Es gibt darin Probleme. Sprechen wir darüber? Sprechen wir über Freude und Leid? Wir leben heute in einer hektischen, schnelllebigen Zeit. Brechen wir aus diesem Kreislauf als Mann und Frau manchmal aus? Nehme ich mir mal Zeit, ihr könnt ja mal fragen, wer hat hier drin Zeit? Die Rentner haben ja viel Zeit. Nehmen wir uns manchmal Zeit, um mit der eigenen Frau ein paar Stunden ganz allein zu verbringen. Nicht nur beim Kaffee trinken, beim Rewe, sondern längere Zeit. Aber die eigentlichen Probleme, die es zwischen einem Mann und einer Frau gibt, sind geistliche Probleme. Das ist das größte Feld. Wenn nämlich Mann und Frau in Christus immer wären, gäbe es ja keine Konflikte. Und es entstehen Konflikte, weil es eben geistliche Probleme gibt. Beten wir als Mann und Frau miteinander? Und ich weiß, wie umkämpft das ist. Beten wir jeden Tag miteinander, Mann und Frau? Tauschen wir uns jeden Tag geistig aus über das Wort Gottes, über geistliche Dinge? Steht es bei uns im Zentrum? Ist Jesus Christus mein Herr, der über mein Leben bestimmen darf, von meiner Frau, für sie und für mich? Steht das Wort Gottes bei uns im Zentrum? Denn, und das habe ich jetzt schon in den Tagen, glaube ich, zweimal betont, wir können es ja gar nicht vermeiden, dass etwas in uns verhindern will, dass wir zur Ehre Gottes leben. Ich lese diese Stelle nochmal. Galater, Kapitel 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Und das ist eigentlich der Kernpunkt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstete gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und jetzt bringe ich es nochmal mit einem ganz einfachen Beispiel. Schaut mal, wenn ich im Herrn wandle, wenn der Geist Gottes in mir wirken kann, dann kann meine Frau 25 Mal den Schlüssel verlegen, da rege ich mich nicht auf. Aber kurz bevor ich weggefahren bin, habe ich mich aufgeregt. Also war ein Problem zwischen mir und dem Herrn. Sonst hätte ich mich nicht aufgeregt. So banal ist es scheinbar und trotzdem so eine gravierende Auswirkung. Das heißt, dieser Kampf kämpfen wir jeden Tag oder bekämpfen ihn nicht. Eheprobleme sind nicht zu vermeiden. Konflikte sind nicht zu vermeiden, oder? Ja doch, sind sie zu vermeiden. Wenn wir in Christus sind, dann sind sie vermeidbar. Aber schaut mal, wir haben doch einen Charakter. Der eine ist stolz. Der andere will immer Recht haben. Der andere ist zu ruhig, der andere ist zu vorlaut. Das sind die Dinge, die aufeinanderprallen. Der eine meint immer, der andere muss das tun, was ich will. Das sind Dinge, die da sind. Natürlich sind sie da. Der eine ist schnell verletzt, der andere gar nicht so schnell. Das heißt, es gibt Eigenwille, es gibt Rechthaberei, es gibt all diese Dinge in einem Menschen, weil das Fleisch noch da ist, weil das Alter, der alte Mensch immer wieder hochkommt. Deshalb ist es so. Und was sind jetzt die zwei wichtigsten Sätze in einer Ehe? Was sind die zwei wichtigsten Sätze in einer Ehe? Was meint ihr? Vergib mir und ich liebe dich. Das sind die zwei wichtigsten Sätze, oder? Wisst ihr, was eine Ehe ist? Das habe ich von einem Bruder gehört. Ich lese es euch mal vor. Eine Hochschule Gottes, in der man lernt, den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist Liebe. Eine Diamantschlaferei, wo Ecken und Kanten abgeschliffen werden. Also in der Ehe muss es ja auch Reibungspunkte geben, damit ich verändert werde. Das habe ich heute Morgen weitergegeben. Ne? Also, in einer Ehe, da gibt es Reibung und da wird was abgeschliffen. Aber genau da geht es darum, manchmal dem anderen zu vergeben oder den anderen zu ertragen und dem anderen zu sagen, ich liebe dich. Aber was meine ich denn damit? Was meine ich damit? Matthäus Kapitel 22. Das ist das tragende Fundament jeder Ehe. Vergib mir und ich liebe dich. Matthäus Kapitel 22. Oder soll man mal kurz in der Strophe singen? Aufstehen dabei. Matthäus 22. Hättet ihr ein Lied? Also der alte Mensch bereitet uns immer wieder Probleme, unterschiedliche Charaktereigenschaften, unterschiedliche Gewohnheiten. Deshalb diese zwei wichtigen Sätze, ich liebe dich und vergib mir. Kapitel 22, Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Hauptbedürfnis des Menschen ist Liebe. Ist nichts Neues, ne? Und Gott hat uns zuerst geliebt. Und wir sind hier aufgefordert, ihn, Gott, zu lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Denken. Das ist die Voraussetzung, dass wir auch den Nächsten lieben dürfen und können. Und mein Ehepartner ist der Erste, wo das ganz deutlich sichtbar werden sollte. Von ganzem Herzen den Herrn lieben und von ganzem Herzen den Nächsten lieben. Liebe erzeugt Liebe. So steht es geschrieben. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wir sind als Kinder Gottes Geliebte. Er hat uns von Ewigkeit her geliebt. Und weil wir ihn lieben, den Sohn Gottes, lieben wir auch die anderen, die von Gott geliebt sind. Wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und das gilt natürlich, selbstverständlich, als allererstes auch dem eigenen Ehepartner gegenüber. Ich liebe ihn oder sie, weil sie oder er von Gott geliebt werden. Und jedes Mal, wenn es Differenzen gibt, jedes Mal, wenn es Schwierigkeiten gibt, jedes Mal, wenn es Spannung auftritt, wird sich zeigen, was du liebst und wie du liebst. Die Differenzen sind nicht vermeidbar. Die Spannungen sind nicht vermeidbar. Manchmal Schwierigkeiten sind nicht vermeidbar. Aber jetzt wird sich zeigen, was für dich Liebe bedeutet. Was heißt es, den anderen zu lieben? Und wann bin ich eigentlich fähig zu lieben? 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Meine Beziehung zu Christus bringt etwas hervor. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigte uns von aller Sünde. Die Gemeinschaft mit ihm bedeutet, im Licht zu wandeln. Im Licht zu wandeln bedeutet, lieben zu können. Aus dieser Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes erwächst die Liebe. Diese Liebe, die ausgegossen ist in meinem Herzen, wird dann zur Wirkung kommen. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe. Das heißt, mein Ziel sollte sein, im Licht zu wandeln, in Christus zu sein, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, und daraus erwächst, dass wir lieben können. Nicht nur den Liebenswerten. Nicht nur, wenn meine Frau genau das tut, was ich gern möchte, sondern ich liebe, so wie Christus geliebt hat. Wie hat er denn geliebt? Daran können wir am allerbesten erkennen, was für uns wichtig ist bei diesem Thema, meinen Ehepartner zu lieben. Er hat es uns doch vorgelebt. Immer dann, wenn Spannungen kommen, wenn Missverständnisse kommen, wenn Probleme auftreten, Streitigkeiten auftreten, dann wird man sehen, was ich darunter verstehe, meinen Ehepartner von ganzem Herzen zu lieben. Ich habe diesen Vers schon genannt. Im Alten Testament steht geschrieben, dass der Herr uns von ferne erschienen ist, dass er uns mit ewiger Liebe geliebt hat. Und ich habe das erklärt. Er wusste von Ewigkeit her, wie ich 36 Jahre als Mensch leben würde. Er liebt nicht das, was ich getan habe. sondern liebte mich als Person von Ewigkeit her, obwohl er genau wusste, wie ich bin. Die sind vom Bruder so und so. Ich vergesse das manchmal. Ne? Aber wie wunderbar, wenn man da dran denkt und der Frau auch mal ein paar Blumen schenkt. Oh, darf man das? Ist kein Problem für euch, gell? Blumen schenken? Gut. Jesus ist treu. Treu. Wie fundamental wichtig ist es heute in unserer Zeit, dass wir unserem Ehepartner gegenüber treu sind. in den verschiedensten Richtungen. Ja, und da gibt es heute ganz schön große Probleme. Und wie wirkt sich denn die Liebe Jesu aus? Wie wirkt sich das aus? Das sind nur ein paar Beispiele wiederum. Weil er uns liebt, hat Jesus Christus Geduld mit uns. Ich bringe nochmal das Beispiel vom Schlüssel. Meine Frau entschuldigt sich, hat sie auch gemacht, dass er wieder den Schlüssel verlegt hat. Und dann denke ich innerlich, ich habe es diesmal nicht gedacht, aber habe es schon gedacht früher, 25 Mal hat sie sich jetzt schon entschuldigt. Ich habe zusammengerechnet, ja, wie viele Mal das es schon gemacht hat. Ne? Ist das Liebe? Macht das der Herr auch? Macht das der Herr genauso? Wolfgang, wie oft hast du dich schon für diese Sünde entschuldigt? Und das gibt manchmal so innen drin, da häuft sich was an, gell? Wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis das Pulverfass hochgeht. Das kann passieren. Er erträgt unsere Charaktereigenschaften. Und das Wort Gottes fordert uns auf, ertraget einander. Die Charakterdinge, die Eigenarten, die wir haben, dass der eine einfach immer redet und der andere nicht zu Wort kommen lässt, ertrage diese Charaktereigenschaften oder red mit deinem Partner drüber. Aber wir werden ganz deutlich aufgefordert, ertraget einander und Jesus Christus tut das, weil er uns liebt. Er erträgt die Art und Weise, wie wir sind. Er vergibt uns die Sünde. Er vergibt uns die Sünde und denkt nie mehr daran und holt sie nie mehr hervor. Habt ihr schon gemerkt? Wenn sich der Ehepartner entschuldigt hat für eine Sünde, dann geschieht es irgendwann später und wir sagen, ja, das war schon mal. Also haben wir nicht es im tiefsten Meer versenkt. Aber er tut es, weil er uns liebt. Weil er diese Eigenschaften hat, weil er uns liebt, zeigt sich diese Liebe darin, dass er uns wirklich ein für allemal vergibt und es im tiefsten Meer versenkt und nie mehr hochholt. Er ist sanftmütig, er ist langmütig, er ist freundlich, der Ausdruck der Liebe. Sanftmütig. Wenn immer so eine gereizte Stimmung ist und sich etwas hochschaukelt, dann ist man immer sanftmütig. Ja? Wie oft wird die Stimme lauter? Wie oft wird die Stimme gereizter? Und diese Liebe, die ist so wichtig, wisst ihr für wen auch? Warum ist es so wichtig, dass wir als Gläubige, als Ehepaar an der Liebe erkannt werden? Weil es so viele Menschen auf dieser Erde gibt, die keine Liebe kennen. Die wissen nichts von einer Liebe, wie es die Bibel beschreibt. Und wenn Ungläubige in unsere Ehen hineinschauen, dürfen die das? Wie können die das? An dem Moment, wo wir Ungläubige zu uns nach Hause einladen. Mein eigener Sohn, der ist ungläubig, 26 Jahre alt. Und als er zum ersten Mal seine Freundin mitgebracht hat, das darf er, der darf sie schon mit nach uns, zu uns bringen, nach einiger Zeit hat sie zu uns gesagt, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und ich kann bestätigen, ich komme in viele Familien hinein, wo ich genau das auch erlebe. Dass ein Familienleben gelebt wird, das die Welt da draußen überhaupt nicht kennt. Diese junge Frau, die den Glauben völlig ablehnt, sie sagte, hier ist etwas, das habe ich noch nie erlebt. Wie ihr miteinander lebt, das ist beeindruckend. Und ich bestätige, ich sage es noch einmal, ich bin in vielen Familien, wo ich das erlebe. Was für ein wunderbares Zeugnis, wenn andere erkennen, hier ist etwas, nämlich die Liebe untereinander, das übernatürlich ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, das zu leben, was Christus uns vorgelebt hat. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 8. Diese Liebe entscheidet sich für die Treue zum eigenen Ehepartner. Diese Liebe dient dem anderen. Diese Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Und diese Liebe erträgt und vergibt. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Licht, Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Und jeder, der wiedergeboren ist, diese Liebe ist in mir ausgegossen. Und diese Liebe soll jetzt nicht nur in Worten weitergegeben werden, sondern in der Tat gelebt werden. Und genau das ist das, was der Geist Gottes wirkt. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wann? Wisst ihr, was mich noch erstaunt, bevor ich diese Frage beantworte? Dass Jesus Christus uns auffordert, direkte Aufforderung, Liebe. Kein König, kein Kaiser, kein Politiker hat jemals seine Untertanen aufgefordert, liebet einander, oder? Aber Jesus Christus tut es. Wir lesen einmal Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12. Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deinem ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben. Aufforderung. Und wir sind fähig, weil der Geist Gottes ausgegossen ist in unserem Herzen, können wir lieben. Ja, was ist denn Liebe? Was ist Liebe? Hier wird Liebe befohlen. Liebe sind in erster Linie keine Gefühle. Ja, ich habe doch Gefühle für meine Frau. Aber diese Aufforderung bedeutet nicht, hab gute Gefühle für deine Frau. Sondern diese Aufforderung bedeutet ganz bewusst und ganz klar, ich will das Beste für meinen Partner, für meinen Ehepartner. Auch wenn ich manchmal keine guten Gefühle dafür habe. Das gilt auch dem Bruder, der Schwester gegenüber in der Gemeinde. Das heißt, wir werden ganz gezielt aufgefordert zu lieben. Und es gibt Menschen, die haben manchmal Angewohnheiten, an denen wir uns stoßen. Und trotzdem, und wenn sich der Ehepartner falsch verhält, und trotzdem sind wir aufgefordert, ihn zu lieben. Wie geht das? Was ist die Voraussetzung, damit wir so lieben können? Lesen wir noch 1. Korinther 13. 1. Korinther 13. Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Was ist die Voraussetzung, um das Wenige, was ich jetzt weitergegeben habe, leben zu können? Ist ganz einfach, oder? Wenn ich ganz nah bei Christus bin, dann wird er das in mir leben. Das heißt, dann kann ich sogar einen Feind lieben, der mir Böses tut. Und ich will Ihnen jetzt nicht sagen, dass mein Ehepartner ein Feind ist. Aber wenn ich dann sogar in der Lage bin, Feinde zu lieben, die mir Böses tun, wie viel mehr meinen Ehepartner zu lieben? Aber das geht nur, wenn ich in Christus bin. Wenn ich ganz nah bei Christus bin, wenn er der Wirkende in meinem Leben ist, dann bin ich fähig, genau das zu leben. Dann wird jedes Problem, das in der Ehe ist, geistlich gelöst werden. Das heißt, die Konflikte sind unvermeidbar, aber jetzt habe ich zwei Dinge, die ich tue. Nehme an, es ist keine Sünde, ich ertrage das, was geschehen ist. Oder, weil ich so mit Christus verbunden bin, werde ich meinem Ehepartner das vergeben. Und wenn jetzt mein Ehepartner auch ganz nah bei Christus ist, dann haben wir niemals, wirklich niemals irgendein Problem. In der Gemeinde gibt es nur deshalb Probleme, wenn einer von beiden nicht in Christus ist. Nochmal, wenn wir in der Ehe Christus im Zentrum haben, wenn er der Mittelpunkt der Ehe ist, dann haben diese beiden Menschen niemals eine Schwierigkeit. Und wenn es etwas auftaucht, plötzlich wird irgendetwas sichtbar, dann ist man sofort bereit zu vergeben oder zu ertragen. Wo ist das Problem? Manchmal sind beide etwas weiter von Christus entfernt. Sie sind aber nicht nur von Christus weiter entfernt, sondern voneinander entfernt. Das heißt, genau das ist der Alltag. Jetzt gibt es, ich komme jetzt oder ihr kommt nachher nach Hause, ich komme in 2 Wochen nach Hause und dann plötzlich aus irgendeinem heiteren Grund heraus, stopp, passiert was. Die erste Reaktion, wie kannst du eigentlich das so machen? Da stehen wir genauso da außen. Habt ihr schon mal gemerkt, auch in der Gemeinde, auch in der Ehe, auch mit den Kindern, es entsteht ein Problem, plötzlich eine Spannung da, plötzlich ist die Stimme etwas anders und jetzt versucht man ja, weil man ja den Frieden wieder will, miteinander das Problem zu lösen in diesem Stadium. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil beide nicht nur voneinander entfernt sind, sondern auch von Christus entfernt bin. Und jetzt reagiere ich im Fleisch. Jetzt reagiere ich aus dem eigenen heraus und sage vielleicht sogar, du hast dich falsch verhalten. Du hast damit angefangen. Was ist die erste Reaktion, wenn in der Ehe irgendein Problem auftaucht? Was ist die erste Reaktion? Nehmen wir an, meine Frau hat sich an mir versündigt. Was ist die erste Reaktion? Meiner Frau zu sagen, das war Sünde. Nein, das ist nicht die erste Reaktion. Was ist die erste? Die hier. Die erste Reaktion, wenn meine Frau gesündigt hätte, wäre, ich gehe zu Jesus Christus und sage, Herr Jesus, du hast gehört, du hast gesehen. Hilf mir, dass ich wirklich meiner Frau von ganzem Herzen vergeben kann. Und dann gehe ich hin und sage es ihr. Nein, mache ich auch nicht. Ich bete darum, dass der Herr Jesus ihr zeigt, dass sie sich falsch verhalten hat, dass sie gesündigt hat. Warum ist das so wichtig? Dann erwarte ich überhaupt nicht, ich erwarte nicht, dass sich meine Frau bei mir entschuldigt. Wenn ich erwarte, dass sich meine Frau bei mir entschuldigt, habe ich schon wieder ein Problem. Wisst ihr welches? Es kann sein, die entschuldigt sich gar nicht bei mir. Und dann bin ich enttäuscht. Wenn ich jetzt dafür gebetet habe und meine Frau erkennt ihre Sünde, wunderbar, dann ist die Gemeinschaft wiederhergestellt. Aber wir leben so oft in unerfüllten Erwartungen. Und es gibt in der Ehe oft Spannungen, Schwierigkeiten, Probleme. Weil ich erwarte, meine Frau müsste doch jetzt, mein Mann müsste doch jetzt. Einer, der in Christus ist, so wie hier auf diesem Bild, einer, der in Christus ist, übergibt es dem, der gerecht richtet. Manchmal weiß der Ehepartner nicht, was er tut. Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Richtig. Aber wenn ich jetzt in dieser Situation zu Christus gehe, erwarte ich nicht. Natürlich steht geschrieben, wenn jemand gesündigt hat, gehe hin und weise ihn zurecht. Aber zuerst aus dieser Position heraus. Und wenn jetzt meine Frau auch zu Christus kommt, und dann ist das wieder, halt, das ist mal falsch, dann ist das wieder in Ordnung, ne? Dann sind wir wieder ganz nah bei ihm. Das heißt, es ist unvermeidbar, dass Probleme auftreten. Es ist unvermeidbar, dass es in Ehen Spannungen gibt, Sünde gibt. Es ist völlig normal, dass das immer wieder geschieht. So, und jetzt geht es darum, dass ich prüfe vor dem Herrn, wo stehe ich? Bin ich ganz nah bei ihm oder nicht? Philipper 2, Vers 1. Philipper 2, Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist das Ziel, das wir auch als Ehepaare haben sollten. Ich weiß, dass es für die Gemeinde ausgesprochen und geschrieben wurde, aber es gilt, eines Sinnes zu sein, die gleiche Liebe zu haben, einmütig auf das eine bedacht zu sein. Und deshalb, wenn zwei Menschen, die wiedergeboren sind, mit dem Herrn in die Ehe gehen, was ist jetzt das Wichtigste? Um die Probleme und Schwierigkeiten und die Dinge, die auftreten, wirklich geistig leben zu können, dass ich eine geistige Grundlage in der Ehe habe. Und die geistige Grundlage ist das Wort Gottes, die Beziehung zum Herrn, damit wir gemeinsam eines Sinnes sind. Wir haben ein Ziel in der Ehe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn jemand von euch heiratet, wenn jemand von euch in die Ehe geht, sprecht ihr miteinander, was ist jetzt unser gemeinsames Ziel? Was ist das gemeinsame Ziel? Dem Herrn zu dienen, ihn im Zentrum zu haben, die gleiche Liebe, denkt man vielleicht zuerst Mann und Frau, ne? Die gleiche Liebe heißt, meine Frau und ich lieben gemeinsam den Herrn mehr wie uns. Und dadurch ist unsere Ehe viel besser geworden. Einer der ersten Dinge, die meine Frau zu mir sagte, sie war ja 10 Jahre vor mir gläubig, sagte sie, jetzt kann ich dir sagen, ich liebe den Herrn mehr wie dich. Oh, das war mir damals am Anfang noch nicht so leicht runtergegangen. Aber ich kann heute bestätigen, es ist wirklich so. Und dadurch ist die Ehe besser geworden. Dadurch ist die Ehe auf eine völlig neue Stufe gekommen. Die gleiche Liebe hier übertrage ich jetzt, wenn Mann und Frau den Herrn von ganzem Herzen lieben, ist die Grundlage dafür, dass man jedes Problem, das aufkommt, lösen kann. Einmütig auf das eine bedacht zu sein, Christus zu dienen. Und ich habe vorhin das Beispiel verwendet, meine Frau wartet. Warum? Weil wir gemeinsam dem Herrn dienen. Sie an ihrem Platz, ich an meinem Platz. Wir haben beide den gleichen Auftrag im Reich Gottes. Hier steht es. Wir sind auf das eine bedacht, unser Leben dem Herrn Jesus Christus zur Verfügung zu stellen. Gehen wir so in eine Ehe? Das Zentrum muss das Richtige sein. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel, Mann und Frau, jeder mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Gaben, jetzt Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und dabei tun wir nichts aus Eigensucht. Nicht ich will mich in den Mittelpunkt stellen, sondern ich achte den anderen höher als ich selbst. Ich bin manchmal schon in meinem Glaubensleben erschrocken, wenn es um Eheschwierigkeiten ging, wie manchmal der eine Ehepartner mit dem anderen Ehepartner gesprochen hat. Der da. Den Satz habe ich gehört. Nicht mein Mann, der da. Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine. Nicht auf mich, sondern auf das des anderen. Das ist Glaubensleben. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Wenn man heiratet und noch jünger ist, dann ist das eine junge Liebe, gell? So habe ich begonnen. Wie ist es, wenn Verlobte oder Jungverheiratete sich verabschieden? Wie ist es da? Die verabschieden sich manchmal so, wie wenn sie sich die nächsten 5 Wochen nicht mehr sehen würden. Und wie ist es, wenn man 47 Jahre verheiratet ist und nach 3 Wochen nach Hause kommt? Nein, wie bin ich eigentlich weggegangen? Wie geht jemand weg, der 47 Jahre verheiratet ist? Je nachdem, wie groß die Liebe zwischen den beiden ist, oder? Wisst ihr, was meine Mariella mal zu mir gesagt hat? Ich bin aufgestanden und habe zu meiner Frau Tschüss gesagt und ging. Dann war sie entrüstet. Ja, habt ihr was miteinander? Ist eine Schwierigkeit zwischen euch zwei? Sag ich, warum? Ja, du hast der Mama gar keinen Kuss gegeben. Darf man das? Dürfen die Kinder das sehen? Ich habe das nie in meinem Elternhaus gesehen. Ich habe das nie gesehen. Und das meine ich, das ist der gewaltige Unterschied, ob man jung verliebt ist. Man kann auch noch alt verliebt sein, gell? Immer noch in die gleiche Ehefrau. Ist erstaunlich, ne? Wie verabschieden sich zwei Menschen, die verheiratet sind, nach 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren? Wie schön ist alte Liebe? Es gibt etwas viel Kostbares wie junge Liebe, nämlich alte Liebe. Ich lese es euch nochmal vor. Gibt es etwas Schöneres im Leben als ein Mann und eine Frau, die einander an reinen Händen halten und sich mit reinen Herzen auf den Weg der Ehe begeben? Kann es etwas Schöneres geben als junge Liebe? Es gibt etwas Schöneres. Die tiefe Liebe. Die gereifte Liebe. Die ausgereifte Liebe. Es gibt etwas Schöneres als junge Liebe, alte Liebe. Letzte Bibelstelle, Kolosser 3. Vers 12. So zieht nun allen als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertraget einander und vergebet einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Es gilt jeden Morgen etwas anzuziehen, auch in der Ehe. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sollte uns auszeichnen. Auch wenn wir uns manchmal aneinander stoßen, auch wenn wir uns manchmal gegenseitig versündigen, sollten wir uns daran erinnern, unser Gewand ist herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Wie sprechen wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Und sind wir wirklich bereit, einander zu ertragen? Jesus Christus erträgt uns jeden Tag aufs Neue. Er vergibt uns jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir das leben würden, gäbe es nicht eine Ehescheidung, oder? Warum gibt es eine steigende Zahl von Christen, die sich scheiden lassen? Weil Christus nicht im Zentrum steht. Warum gibt es nicht ausgeräumte Dinge? Weil wir nicht in Christus sind. Und warum geschehen all diese Dinge? Weil so viele Christen, wenn sie in die Ehe gehen, nicht ein klares Bekenntnis ablegen. Natürlich sagt man zum Ehepartner, ich liebe dich. Aber diese Liebe, die tragfähig ist, hat seine Tragfähigkeit in der Liebe zu Christus. Darum geht's. Und wer Christus liebt, wird sein Wort lieben. Und das ist das Fundament für die Ehe. Nicht wie hübsch die Ehefrau ist. Nicht wie viel Geld der Mann verdient. Sondern wie ist seine Beziehung zu Christus. Der Speicherrat zeigt es ganz deutlich. Das ist das Fundament für eine stabile und gottverehrende Ehe. Alles andere trägt nicht. Alles andere trägt nicht. Lasst uns noch beten. Amen. Und wie dankbar dürfen wir wirklich von Herzen sein, dass du, Vater im Himmel, nicht nur Menschen geschaffen hast und nicht nur Menschen gewollt hast, sondern sie auch füreinander geschaffen hast, Mann und Frau füreinander, damit sie gemeinsam den Lebensweg gehen. Du hast sie geliebt und du hast die Liebe ausgegossen in die Herzen der Menschen von Anfang an. Und wir sind so dankbar, dass auch heute noch junge Menschen im Herrn heiraten dürfen, dass sie noch gemeinsam diesen Lebensweg gehen dürfen und dass die Liebe es ist, die miteinander sie verbindet. Aber du weißt auch, wie viele Ehen heute in großen Herausforderungen stehen. Bitte wirke du, dass wir mit all unseren Sorgen, all mit unseren Nöten zu dir kommen, dass wir bei dir zur Ruhe kommen und wirklich uns von dir verändern und führen und leiten lassen. Ich danke dir dafür, dass auch hier so viele Ehen sind und so viele junge Leute sind, die wirklich aufschauen zu dir, zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Bitte wirke du, dass wir alle miteinander unser Vertrauen auf dich setzen, aber dein Wort auch immer mehr lieb gewinnen, weil wir dein Wort brauchen und das ist das, was uns miteinander verbindet. Der Glaube an dich und verbunden durch den Geist Gottes dürfen wir doch diesen Weg, diesen Glaubensweg gehen, bis zum Ende. Ich bitte dich, hilf du uns neu zu begreifen, wie wichtig es ist, dass auch in unserer Ehen, dass in unseren Familien wirklich du im Zentrum stehst. Dass wir uns wirklich von dir gebrauchen lassen, damit diese Welt ein wunderbares Zeugnis erfahren darf von deiner Liebe, von deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit und deiner Treue. Amen.